Diese Musik hat jeder schon mal gehört. Ausgerechnet von einem Japaner, von Ryushi Sakamoto, stammen diese für unsere westlichen Ohren urchinesischen Töne. Der Komponist bekam dafür 1987 einen Oscar. Dies war nur einer von insgesamt 9 Oscars, darunter für den besten Film und die beste Regie, die Bernardo Bertoluccis »Der letzte Kaiser« zu einem der erfolgreichsten Filme der Filmgeschichte machten. Auch in anderer Hinsicht war dieser Film ein Meilenstein. Die erste gemeinsame Produktion zwischen einem Hollywood-Studio und dem damals noch ganz und gar kommunistischen China, knapp 15 Jahre nach der Annäherung der beiden Welten durch die berühmte Peking-Reise des US-Präsidenten Richard Nixon. Erstmals war es einem westlichen Team gestattet, in der damals tatsächlich noch vollkommen abgeschlossenen, verbotenen Stadt in Peking, den berühmten jahrhundertealten Kaiserpalast zu drehen. Der Film von Bertolucci umfasst ein ganzes Jahrhundert, das Jahrhundert des chinesischen Aufstiegs. Aus einem zerrütteten, dekadenten und erniedrigten Kaiserreich hin zur kommenden Weltmacht des 21. Jahrhunderts. Dieser Weg war mit Blut und Tränen gepflastert. Auf die Revolution 1911 folgte eine kurze Republik, nach 1934 die extrem brutale japanische Besatzung und ein Bürgerkrieg, in dem die chinesischen Kommunisten unter Mao gewannen und das Land in die Kommunistische Volksrepublik und das US-hörige Taiwan gespalten wurde. Der Regisseur erzählt anhand einer historisch gesehen zwar symbolisch signifikanten, aber letztlich sehr unwichtigen Gestalt, dem letzten chinesischen Kaiser Puyi, der nur als Kind regierte, auf sehr elegante und emotionale Weise von den Irrungen und Wirrungen der chinesischen Geschichte im 20. Jahrhundert.
China, erwache!
Parlament zu verkaufen! Das Neueste ist, dass sie an der Börse Wählerstimmen verkaufen!
Wie ein Schlafwandler, wie ein absurder Fremdkörper driftet dieser ehemalige Kindkaiser in Bertoluccis Film durch Chinas 20. Jahrhundert. Er ist für alle nur Spielball und Objekt im Machtkampf, zugleich auch eine Projektionsfläche. Die alten Monarchisten wollen ihn genauso benutzen wie die Japaner, wie die Militärdiktatur um Chiang Kai-shek, wie die Kommunisten unter Mao. Dieser Film erzählt uns vielerlei. In weniger als 3 Stunden in der Kinofassung und in 3,5 Stunden im Director's Cut bietet er einen Schnellkurs in chinesischer Geschichte. Er erzählt uns von der Faszination des Westens für das Reich der Mitte. Es ist aber auch der Film eines speziellen historischen Moments, des Augenblicks, in dem China sich dem Westen gegenüber öffnet, aber noch verschlossen ist. Der Westen wusste 1987 fast nichts von China aus eigener Anschauung, sondern nur das, was in den mehr oder weniger ideologisch gefärbten Büchern und den veralteten Geschichtswerken stand. Knapp 2 Jahre später gewann mit »Das rote Kornfeld«, der erste Film aus China mit dem Goldenen Bären in Berlin, den Hauptpreis bei einem der großen Filmfestivals dieser Welt. Ein halbes Jahr danach kam es zur blutigen Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Ein traumatisches Ereignis in der chinesischen Geschichte, das zugleich zum Moment des Aufbruchs wurde, der umwälzenden Reformen und Öffnungspolitik durch Deng Xiaoping. Und noch ein paar Monate später endete mit dem Fall des Eisernen Vorhangs sehr plötzlich der Kalte Krieg und jedes Gegenmodell zum westlichen Kapitalismus. Wenn der letzte Kaiser jetzt wieder im Kino gezeigt wird, dann kann uns dieser Film helfen, wie damals Distanz zu gewinnen zu allen heutigen Debatten, zu allen ideologischen Vereinfachungen. Auf der Leinwand sehen wir, China ist viel spannender und viel, viel facettenreicher als alle scheinbar klaren Thesen über das Land, als große Hoffnung für das 21. Jahrhundert oder als große Bedrohung für den Westen. China ist beides und vielleicht auch nichts von all dem.